Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Abend. Klimaaktivisten blockieren Berlin und die Auswirkungen des Verkehrschaos spüren nicht nur Autofahrer in der Hauptstadt, sondern auch wir in unserer Kölner Kulturredaktion. Unser Berliner Kunstkritiker schaffte es wegen der Blockaden von Extinction Rebellion nicht rechtzeitig ins Studio und berichtet deshalb gleich am Telefon über Rembrandt und Diego Velázquez, deren Werke sich in einer Ausstellung in Amsterdam begegnen. Dass die Tonqualität dieser Sendung nicht ganz so gut ist, das dürfen wir also getrost Extinction Rebellion in die Schuhe schieben. Aber kann man der Bewegung auch vorwerfen, ihre Blockadeaktionen seien antidemokratisch und ein Angriff auf den Rechtsstaat, wie manch ein Kritiker behauptet? Dazu gleich die Meinung des Philosophen Robin Zelikates, der die Geschichte des zivilen Ungehorsam erforscht hat. Außerdem berichten wir über bislang unbekannte Novellen des französischen Schriftstellers Marcel Proust und wir erinnern an den 9. Oktober 1989. Aber zuerst zu unserem Kunstkritiker Carsten Probst, wie angekündigt am Telefon. Wir sprechen über eine große Ausstellung im Amsterdamer Rijksmuseum, Herr Probst, mit Werken des niederländischen Malers Rembrandt und seines spanischen Kollegen Diego Velázquez. Die beiden lebten in etwa zur selben Zeit, im 17. Jahrhundert, sind sich aber nie begegnet und auch ihre Werke waren vorher noch nie in einer gemeinsamen Ausstellung zu sehen. Prallen da in Amsterdam jetzt also völlig unterschiedliche Bildwelten aufeinander oder gibt es vielleicht doch mehr Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Malern als gedacht?
Ja, hallo Frau Seidel. Also da muss man natürlich erstmal mit einem entschiedenen sowohl als auch antworten. Kurator Gregor Weber jedenfalls erkennt eine Linie erstaunlicher Gemeinsamkeiten im Werk von Rembrandt und Velázquez und die liegen zunächst erstmal in ihrem Verhältnis zur dargestellten Realität. Das heißt also im Prinzip, beide gehen davon aus, dass der erste Eindruck eines Bildes oder der dargestellte Gegenstand, das Porträt, immer täuscht. Beide lösen das also bei näherer Betrachtung dieser Gemälde durch ihre Malweise dann auf. Sie tun das mit sehr unterschiedlichen Temperamenten. Also Rembrandt ringt ja auch sehr stark mit der Farbe. Der revidiert ja ständig seine Bilder, zweifelt an dieser Wirkmacht der Darstellung, experimentiert auch sehr viel. Und der Velázquez wirkt dagegen so wie ein eleganter Fechter, der mit dünnem, schnellen Farbauftrag gewissermaßen locker aus dem Handgelenk malt. Also grundsätzlich gemeinsam ist beiden eigentlich auch die Inspiration. In Spanien ist die flämische Malerei natürlich immer auch ganz wichtig. Flandern war ja spanisches Eigentum und in Prado gibt es viele Bilder von Rubens, Van Dyck und so weiter. Und die italienische Kunst, also Caravaggio vor allem, war auch für beide gleichermaßen wichtig.
Nun malten Velázquez und Rembrandt unter völlig verschiedenen gesellschaftlichen Voraussetzungen. Der eine lebte in einem katholischen Königreich, der andere in einer calvinistischen Republik. Merkt man das ihren Werken an?
Ja, genau. Also dann die Unterschiede springen eigentlich auch sehr deutlich ins Auge. Also dieses berühmte Bild, da gibt es ein berühmtes Bild gleich am Anfang der Ausstellung, das Agnus Dei von Francisco de Zurbarán, also eines direkten Zeitgenossen von Velázquez, aus dem Prado geliehen. Das Lamm, also das mit zusammengebundenen Läufen da liegt und bereit für die Schlachtbank. Das ist also auch heute noch ein, finde ich, sehr anrührendes Motiv, das aber eben auch die Passion Christi symbolisieren soll. Und direkt daneben eine völlig andere Form von religiöser Stimmung, ein völlig kahler, bilderloser Kirchenraum von Pieter Sanredam gemalt, so der diesen ganz nüchternen, fokussierten Zugang zum Wort Gottes repräsentiert im niederländischen Calvinismus. Also hier schon sehr grundsätzlich unterschiedliche Fassungen der Bildthemen. Und wenn man dann genauer hinschaut, zum Beispiel ein geschundener Christus von Murillo, der sucht zwar geradezu die menschliche Nähe zum Betrachter, aber daneben ist dann eben ein Porträt des Sohnes von Rembrandt, also seines Sohnes Titus als Mönch, das direkt zeigt, diese Figur ist aus dem Alltagsleben, aus dem Leben sozusagen des Bildbetrachters genommen, der plötzlich dann zum Teil der Heilsgeschichte wird. Also beide haben hier völlig unterschiedliche Bildstrategien, die auch ihrem unterschiedlichen Publikum natürlich geschuldet sind. Velázquez als Hofkünstler, Rembrandt eben, der sich auf dem freien Kunstmarkt mit bürgerlichen Sammlern sozusagen arrangieren muss.
Also Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede. Und wie genau zeigt die Ausstellung all das nun? Wie ordnet sie die Bilder? Sind die Werke nach Stilen sortiert oder thematisch oder chronologisch?
Ja, also Peter Weber versucht das über sogenannte Dialoge. 26 gibt es davon in der Ausstellung, wo dann also spanische und niederländische Meister einander gegenübergestellt werden. Damit soll sozusagen diese historische Trennung dieser beiden Künstlerwelten oder Bildwelten auch kommuniziert werden und sozusagen gleichsam überbrückt werden. Das geschieht also jetzt aber wiederum auch nicht vorrangig über stilistische Fragen oder maltechnische Fragen, sondern eigentlich so mit übergreifenden Bildthemen, Glaube, Macht, Ewigkeit, Schönheit. Und da habe ich manchmal meine Schwierigkeiten, denn also nehmen wir mal ein Beispiel, Subaran hat den heiligen Serapion gemalt, auch ein bekanntes Bild, also mit einem an den Händen aufgehängter Märtyrer, und der hängt direkt im Dialog eben mit Jan Asselins gewaltigem bedrohten Schwan, so ein Sinnbild des wehrhaften Hollands. Zwischen den beiden gibt es eigentlich überhaupt keinen Dialog. Allerdings dann wieder, wenn sich beispielsweise Rembrandt und Velázquez in ihren Selbstporträts zeigen, dann begegnen sich die beiden eben mit ihren Versuchen, ihren Malstil in die Realität umzusetzen.
Vielen Dank, Carsten Probst, über die Malerei von Rembrandt und Velázquez und ihren Zeitgenossen. Von Gemeinsamkeiten und Unterschieden können sich Besucher dann ab Freitag selbst überzeugen im Amsterdamer Rijksmuseum. Vielen Dank nach Berlin. Ja, und dort in Berlin ist nicht nur mein Kollege Carsten Probst heute im Verkehr stecken geblieben. Die Klimaschützer von Extinction Rebellion haben gleich mehrere Straßen und Brücken blockiert. Die Behörden sprechen nüchtern von einem mittleren Verkehrschaos. Andere reagieren deutlich emotionaler auf diese Proteste. An Extinction Rebellion scheiden sich die Geister. Kritiker sehen in den Blockadeaktionen einen Angriff auf den Rechtsstaat und die Demokratie. Im Netz kursieren sogar Warnhinweise, sich dieser Bewegung bloß nicht anzuschließen. Andere wiederum feiern die selbsternannten Rebellen als Nachfolger von Figuren wie Gandhi und Martin Luther King oder ziehen Parallelen zu Philosophen wie Hannah Arendt und Jürgen Habermas. Wir haben daher vorhin mal nachgefragt bei einem Experten für diese Protestform, die ja gerne als ziviler Ungehorsam bezeichnet wird. Wir haben nachgefragt bei Robin Zelikates, Philosoph und Sozialwissenschaftler von der Freien Universität Berlin. An ihn ging die Frage: Gandhi, King, Arendt, Habermas, das sind ja große Fußstapfen, in die Extinction Rebellion da gestellt wird. Sind das angemessene Vergleiche oder wird diese Bewegung damit völlig überhöht?
Naja, zum einen ist es natürlich so, dass es eine lange Tradition des zivilen Ungehorsams gibt, auch in demokratischen oder mehr oder weniger demokratischen Gesellschaften. Und in der Tradition hat sich ein bestimmtes Repertoire des Protests herausgebildet, das natürlich Sitzblockaden, zum Beispiel auf Straßenplätzen, wie jetzt auch gerade in Berlin, umfasst. Das gibt es zum Beispiel seit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Zum anderen gibt es natürlich normative Bezugspunkte, also Bezugspunkte, die der Diskussion der Frage dienen, ob Protest in dieser Form, die ja einen Gesetzesbruch mit einschließt, das ist ja das Spezifische auch des zivilen Ungehorsams, ob das Legitimität beanspruchen kann. Und da kommen natürlich so Namen wie Martin Luther King, der natürlich für legitimen Protest steht, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, die das eher aus theoretischer Perspektive betrachtet haben, in die Diskussion. Und die, glaube ich, können schon mit guten Gründen belegen, dass ziviler Ungehorsam eine historisch extrem wichtige Rolle gespielt hat bei der Erkämpfung eigentlich von Rechten, von demokratischen Errungenschaften, die wir heute für gegeben erachten. Und dass er auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird. Also aus dieser Geschichte kann man noch lernen, dass die Demokratie eben auf diese Form des Protests angewiesen ist, um sich eben noch demokratischer, noch inklusiver, noch gerechter zu gestalten.
Das sieht manch einer heute mit Blick auf Extinction Rebellion allerdings anders. Die Bewegung werfe Rechtsstaat und Demokratie über Bord, habe teils totalitäre, sogar sektenähnliche Züge. Und das sind Bedenken, die auch von linken Stimmen geteilt werden, die den Klimaprotest grundsätzlich begrüßen. Wie erklären Sie sich diese Warnungen?
Na, zunächst hilft auch da eine historische Kontextualisierung. Also fast alle Protestbewegungen, auch die, die wir heute für einwandfrei, demokratisch und moralisch komplett über jeden Zweifel erhaben erachten, wie zum Beispiel die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, haben in ihrer Zeit natürlich massive Zweifel hervorgerufen und auch massive Abwehrreaktionen. Die wurden auch von moderaten Liberalen als quasi Terroristen verunglimpft, obwohl sie vollkommen gewaltfrei protestiert haben. Sowas wiederholt sich natürlich. Also es gibt mächtige Interessen in der Gesellschaft, denen der Klimaprotest natürlich viel zu weit geht. Es gibt Bürgerinnen und Bürger, die am liebsten in Ruhe gelassen werden wollen. Es gibt natürlich Politiker und Politikerinnen, die Also von Ignoranz kann man eigentlich gar nicht sprechen, weil die Fakten ja so offensichtlich auch durch die Wissenschaft schon zweifelsfrei nachgewiesen sind, aber die in einer Art von willentlichen Ignoranz diese Befunde ignorieren wollen, beziehungsweise eine Politik des weiter so betreiben. Und diese Interessen formieren sich natürlich auch angesichts solcher provokanten Bewegungen. Aber deswegen müssen diese Bewegungen immer auch provokant sein, um die Leute gewissermaßen aus der Indifferenz oder aus der Ignoranz herauszutreiben. Und wenn man sich eben die Geschichte der Demokratie anschaut, dann glaube ich, gibt es schon starke Gründe dafür anzunehmen, dass es eben nicht notwendigerweise gegen die Idee der Demokratie verstößt. Ich würde also sagen, die Bewegung ist auf jeden Fall legitim. Ob sie in allen Hinsichten gerechtfertigt ist und moralisch zweifelsfrei, das ist sicherlich dann von den Details abhängig. Aber die grundsätzliche Legitimität dieses Protests würde ich auf jeden Fall verteidigen.
Nun legt ja jemand wie Jürgen Habermas zum Beispiel durchaus Wert darauf, dass ziviler Ungehorsam und der Verstoß gegen Gesetze immer eine Ausnahme bleiben müssen. Mhm. Da stellt sich dann natürlich die Frage, wann genau sind diese Ausnahmen gerechtfertigt? Würden Sie sagen, der Klimawandel ist grundsätzlich so ein Ausnahmefall, in dem gegen geltendes Recht verstoßen werden darf oder sogar muss?
Klar, also man darf natürlich jetzt nicht sofort die Gesetze brechen, wenn einem dies oder das nicht passt. Also zum Beispiel kann man sich auch Protestaktionen vorstellen, die einfach darauf abzielen, den Bau einer Autobahn zu verhindern, weil man eben keine Autobahn durch den eigenen Hintergarten gebaut haben möchte. Ja, das ist durchaus verständlich, aber vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise moralisch rechtfertigbar. Also es muss schon um bestimmte Bedrohungen der Demokratie, der Gerechtigkeit, der Grundrechte gehen und um bestimmte Demokratiedefizite. Und ich glaube, diese Bewegung kann in dieser Hinsicht sehr vernünftig argumentieren, dass hier massive Demokratiedefizite vorliegen, einfach deshalb, weil diejenigen, die am stärksten betroffen sind, nämlich die jüngste Generation, natürlich politisch nicht repräsentiert ist. Und insofern bleibt ihnen eigentlich fast nichts anderes übrig, als ihre Stimme auf diese Art und Weise zu Gehör zu bringen. Und ich denke, dass der Klimawandel, also und auch da würde ich im Prinzip erstmal auf die Wissenschaft verweisen, die man wirklich in dieser Hinsicht nicht ignorieren darf, glaube ich. Die wissenschaftliche Faktenlage ist ziemlich eindeutig. Also das ist ein Problem, das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv zunehmen wird. Und in dieser Hinsicht bin ich ziemlich überzeugt, dass Habermas, aber auch Martin Luther King, wenn wir ihn noch fragen könnten, denken würde, dass es sich hierbei um ein Problem handelt, das potenziell Einschränkungen der Demokratie, der Grund- und Menschenrechte mit sich bringt, heute auch schon zum Teil mit sich bringt, vielleicht in anderen Weltgegenden, aber dennoch, die eine solche Protestaktion rechtfertigen.
Sprechen wir vielleicht noch über die Frage der Gewaltfreiheit. Auch Extinction Rebellion will auf Gewalt verzichten. Mhm. Die Frage ist allerdings, wie genau definiert man Gewalt? Der Berliner, der wegen der Blockaden im Stau steht und nicht rechtzeitig zur Arbeit kommt, der empfindet das ja vielleicht auch schon als eine Form von Gewalt. Wo würden Sie da die rote Linie ziehen?
Also es stimmt tatsächlich, dass der Gewaltbegriff natürlich extrem vage und dementsprechend auch politisch instrumentalisierbar ist. Manchmal wird er eben weit, manchmal ganz eng gefasst. Ich finde es aber auch hier wiederum wichtig, dass man von Bürgerinnen und Bürgern, auch von Politikerinnen und Politikern, von den Medien erwarten kann, dass sie bestimmte Differenzierungen vornehmen. Also natürlich ist es unangenehm und vielleicht auch sehr ärgerlich, wenn man zum Beispiel nicht rechtzeitig zur Arbeit kommt oder den Flieger verpasst. Aber das sind keine Formen der Gewaltanwendung. Also ich glaube, da muss man schon eine sehr deutliche Linie ziehen. Gewalt liegt dann vor, wenn die physische Integrität Einzelner ziemlich massiv verletzt wird. Also insofern liegt die Grenze für mich jedenfalls darin, ob der Angriff auf die physische Integrität anderer vorliegt oder nicht. Das ist hier klarerweise nicht der Fall. Interessanterweise sieht das deutsche Rechtssystem das allerdings etwas anders. Dieses System hat in einer sehr stark auch kritisierten Serie von Gerichtsurteilen befunden, dass auch ein passiver Sitzstreik Gewalt in Form gewaltsamer Nötigung darstellt. Und das finde ich schon eine ziemlich kuriose Sichtweise, weil das nicht nur den, sagen wir mal, alltagssprachlichen Intuitionen widerspricht, sondern eben auch bestimmte lang tradierte Formen des friedlichen Protests, zum Beispiel eben die Sitzblockade, plötzlich unter gewaltsamen Protest fallen lässt. Und das ist eine sehr problematische Entwicklung, finde ich.
Das sagt der Philosoph und Sozialwissenschaftler Robin Zelikates über Extinction Rebellion und den zivilen Ungehorsam. Auch heute vor genau 30 Jahren gingen Menschen auf die Straße, allerdings unter ganz anderen politischen Vorzeichen. Die Demonstranten, die am 9. Oktober 1989 in Leipzig auf die Straße gingen, lebten nicht in einer Demokratie, sondern in einer Diktatur. Einer Diktatur, die bald darauf zu Ende gehen sollte und dass wir heute mit Blick auf dieses Ende der DDR nicht nur von einer Revolution, sondern von einer friedlichen Revolution sprechen können, das entschied sich an eben diesem 9. Oktober. Einer der Demonstranten damals war mein Kollege Wladimir Balzer und so erinnert er sich an diesen wichtigen und doch fast vergessenen Tag der friedlichen Revolution.
Dieser 9. Oktober war der entscheidende Tag. 70.000 Menschen auf der Straße. Nicht bestellt, nicht verpflichtet wie bei den Jubelaufmärschen der Staatsmacht, sondern frei. Freie Menschen auf den Straßen einer Diktatur. Was für ein Bild. Menschen aus allen Schichten, Handwerker, Akademiker, Bauarbeiter, Lehrerinnen, auch ein paar Schüler, so wie ich, naja, nach der Schule. Mit ausdrücklichem Verbot der Eltern, versteht sich. Natürlich unangemeldet alles, natürlich ohne Erlaubnis, natürlich ohne Technik. Einfach nur die Menschen, ihre Rufe und ihre Lieder. Sie liefen um den Innenstadtring. Keine Gewalt. Gorbi, Gorbi, wir sind das Volk, riefen sie. Und es wurde gesungen, We shall overcome, womit die Angst gemeint war. Die Angst vor der Staatsmacht. Es war ein Wegsingen dieser Angst. Denn den meisten war bewusst, wozu Regime wie diese in der Lage waren. 1953 in Ost-Berlin, 1968 in Prag, im Juni 1989 in Peking. Es gab Tote, niemand half. Und ja, es hätte auch an diesem 9. Oktober 1989 auf den Straßen von Leipzig passieren können. 8.000 Polizisten, paramilitärische Trupps und Soldaten der sogenannten Nationalen Volksarmee standen bereit, mit zum Teil schwerem Gerät. Vielleicht war es gut, dass die meisten Demonstranten die Details dieser Vorbereitungen nicht kannten. Aber sie hatten Vertrauen in sich. Sie hatten Vertrauen in den Satz, wir sind das Volk. Damit meinten sie auch die Wehrpflichtigen, die nicht auf ihre Familien schießen wollten. Damit meinten sie auch den Dirigenten Kurt Masur, der vor der Demo mit anderen einen Aufruf durch Lautsprecher verlesen ließ. Keine Gewalt. Er sagte es nicht explizit, aber damit war vor allem die Staatsmacht gemeint. Es war die Formel des Tages, es war die Grundlage der friedlichen Revolution. Und es gab noch andere Leitsätze in dieser stolzen Bürgerstadt Leipzig. Für ein offenes Land mit freien Menschen. So hieß ein Transparent, das noch im September von der Stasi runtergerissen wurde. Jetzt traute sie sich das nicht mehr. Gibt es Schöneres? Ein offenes Land mit freien Menschen? Es waren Visionäre. Sie hatten mit ihrer besonnenen, friedlichen, offenen, positiven Art erreicht, dass die Staatsmacht es nicht wagte, einzugreifen. Die verantwortlichen Funktionäre igelten sich ein, kein Befehl zum Eingreifen, nirgends. Der Frieden war bewahrt. Die mutigen Bürgerinnen und Bürger von Leipzig hatten es geschafft. Und am Morgen danach war klar, die friedliche Revolution hatte gesiegt. Das geschmuggelte Video von Bürgerrechtlern kam ins Westfernsehen, die Welt wusste Bescheid. Es war der entscheidende Tag, dieser 9. Oktober 1989 in Leipzig. Als es aber einige Monate später darum ging, den Tag der Einheit zu bestimmen, gingen die mutigen Demonstranten von damals leer aus. Ihnen wurde der 3. Oktober vorgesetzt. Ein rein technisches Datum, eine kalte Abfuhr. Die Ostdeutschen hatten also bisher keinen stolzen Tag der Einheit, kein Symbol ihres Muts. Sie hatten bis heute diesen 3. Oktober, einen Feiertag, der ihnen nichts sagt. Was für eine verpasste Chance. Aber auch zugleich eine Möglichkeit, das sehr bald zu ändern. Im nächsten Jahr, das Einheitsjubiläum, wäre es also endlich an der Zeit, diesen Feiertag zu verlegen, auf den 9. Oktober. Ein Tag, auf den wir alle stolz sein dürfen, wir im Osten und wir im Westen.
Den Tag der deutschen Einheit um eine knappe Woche nach hinten verschieben, das wünscht sich Wladimir Balzer. Er erinnerte sich an den 9. Oktober 1989. Verschmäht und gehypt zugleich. Das ist in diesen Tagen das Schicksal des französischen Schriftstellers Marcel Proust, oder besser das Schicksal seiner Texte. Anfang der Woche sollten in Paris 16 Briefe des Schriftstellers versteigert werden, Korrespondenz aus der Zeit zwischen 1913 und 1916. Das Auktionshaus hatte mit bis zu 300.000 Euro gerechnet, sich da aber wohl verkalkuliert. Niemand wollte die Briefe kaufen. Vielleicht lag es daran, dass die Proust-Fangemeinde zu sehr abgelenkt war von den Berichten über 9 bislang unbekannte Novellen von Proust, die schon seit einigen Wochen kursieren. Texte, die Proust schon als junger Mann geschrieben hat, Jahre vor seinem Hauptwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, die aber nie veröffentlicht wurden. Seit heute nun stehen diese Novellen in den französischen Buchhandlungen. Marcel Wagner berichtet über die Geschichte hinter diesen Geschichten.
Dominique Gust ist es gewohnt, auf die Suche zu gehen. Als Chef des kleinen Pariser Verlagshauses Édition de Fallois ist das Sichten von Manuskripten, das Entdecken neuer Texte und vielversprechender Autoren sein tägliches Geschäft. Als Anfang 2018 der Gründer seines Verlages, Bernard de Fallois, starb und neben einem umfangreichen persönlichen Archiv auch einige Jahrzehnte alte, aber unpublizierte Abhandlungen über Marcel Proust hinterließ, da war Gusts detektivisch geschulte Spürnase auf eine Fährte gestoßen. Als ich den Text las, war ich gleich gefesselt von einer zentralen Untersuchung de Fallois. Sie dreht sich um Novellen, die Proust für sein Erstlingswerk Les Plaisirs et les Jours vorgesehen, dann aber daraus ausgeschlossen hatte. Ganz offensichtlich hatte de Falloir, als er den Text in den 50er Jahren schrieb, die betreffenden Novellen vor sich liegen, denn er konnte aus dem Inhalt zitieren. Nur bekannt waren diese Novellen, soweit Gust sich erinnerte, der Öffentlichkeit weder damals noch seitdem. Wir haben also das private Archiv noch einmal minutiös durchforstet und siehe da, wir fanden also die Texte, die Bernard de Falloir vor mehr als 50 Jahren kommentiert hatte. Warum de Falloir die Texte seinerzeit unter Verschluss hielt, darüber lässt sich heute nur spekulieren. Ohnehin sind diese frühen und kurzen Werke noch deutlich entfernt von der sprachlichen Finesse und der überwältigenden Beobachtungsgabe, die die Suche nach der verlorenen Zeit, das große Werk Marcel Prousts, so einzigartig machen, urteilt einer, der schon vorab einen Blick auf das neue Buch werfen durfte, Jürgen Ritte, Mitbegründer der deutschen Marcel-Proust-Gesellschaft und Übersetzer unter anderem von Briefen des Autors.
Der literarische Wert ist relativ, sagen wir es vorsichtig, er ist sehr interessant für Proust-Kenner, denn in den Novellen, von denen ja eigentlich fast alle Fragmente geblieben sind, erkennt man schon den späten Proust wieder und man erkennt sehr viele Themen, die er anschlägt, die alle Jahre später wieder aufgenommen werden.
Roter Faden der nun veröffentlichten Sammlung ist die Auseinandersetzung mit Homosexualität, die wie später auch in der Suche nach der verlorenen Zeit vom Erzähler weg auf andere, vor allem weibliche Figuren projiziert wird. Die auffällige Fokussierung auf das den Autor eher genierende Thema war wohl auch der Grund, aus dem Proust die Texte schließlich in sein Erstlingswerk Les Plaisirs et les Jours, einer Sammlung von Novellen und Gedichten aus der gleichen Zeit, nicht aufgenommen hatte. Trotzdem widerlegen sie einmal mehr einen alten Proust-Mythos, nämlich den, dass der Autor, ganz ähnlich dem Ich-Erzähler seines späteren Romanepos, im ersten Teil seines Lebens seine Zeit in mondänen Salons verloren habe, um sie dann im zweiten Lebensabschnitt in der literarischen Verarbeitung dieses Lebens wiederzufinden. Und so geben die neuen, alten Novellen, so glaubt Verleger Dominique Gust, ihrem einstigen Entdecker recht. Bernard de Falloir war schlicht durch die Lektüre der Werke Prousts überzeugt, dass etwas so Geniales nicht einfach plötzlich im Alter von über 30 Jahren entsteht, sondern dass es ein Vorher gegeben haben musste, für das sich einfach niemand interessiert hatte. Ein weiterer Beleg dafür steht nun unter dem Titel Le Mystérieux Correspondant, der geheimnisvolle Briefschreiber und andere unveröffentlichte Novellen in den französischen Buchhandlungen.
Marcel Wagner über 9 bislang unbekannte Novellen von Marcel Proust. Und auch bei Katja Lückert in den Kulturmeldungen geht es jetzt zunächst um die Literatur.
Ja, denn morgen geht einer der beiden Literaturpreise, Literaturnobelpreise, vermutlich an eine Frau. Also es würde uns sehr wundern, wenn nicht eigentlich. Denn wenn schon mal 2 Preise vergeben werden, gehört ja Parität gewissermaßen zum Standardprogramm. Und außerdem steht ja noch der Missbrauchs- und Vergewaltigungsskandal, der vor 2 Jahren die Schwedische Akademie in ihren Grundfesten erschüttert hatte, im Hintergrund. Zu den Anwärtern in diesem Jahr zählen laut Buchmachern und Experten die polnische Schriftstellerin und Aktivistin Olga Tokarczuk, aber auch die Dauerbrenner Joyce Carol Oates aus den USA und Margaret Atwood aus Kanada. Der ehemalige Präsident der Musikhochschule München, Siegfried Mauser, muss ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat heute ein Urteil des Landgerichts München bestätigt. Mauser muss wegen dreifacher sexueller Nötigung insgesamt 2 Jahre und 9 Monate in Haft. Der 64-jährige Musikwissenschaftler stieß demnach eine Sängerin, die sich mehrfach um eine Stelle bei ihm beworben hatte, in seinem Büro auf das Sofa und nahm trotz Gegenwehr sexuelle Handlungen an ihr vor. Bei der Verhandlung vor 3 Wochen hatte der frühere Musikhochschulpräsident die Richter geradezu angefleht, ihm die Freiheit zu lassen, doch Rolf Braum, der Vorsitzende des ersten BGH-Strafsenats, sagte heute, wir können keinen Rechtsfehler erkennen. Das Urteil ist damit rechtskräftig, also endgültig. Gleichzeitig bestätigte der BGH einen Freispruch für Mauser in einem anderen Fall. Hier hatte die Bundesanwaltschaft vergeblich eine Verurteilung wegen angeblicher Vergewaltigung gefordert. Siegfried Mauser führte die Musikhochschule München von 2003 bis 2014. Der Musiker hatte bei der BGH-Verhandlung betont, er verabscheue Gewalt. Er habe aber Menschen enttäuscht.
Die Kulturmeldungen mit Katja Lückert. Vielen Dank. Und das war Kultur heute. Hier geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Informationen am Abend. Die Schüsse in Halle, der Chemie-Nobelpreis und das Klimapaket der Bundesregierung sind unter anderem Thema. Mein Name ist Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.